Ein charterhaftes Schiff trat noch eine Seereise an und ein Passagier war beinahe entschlossen, sich und sein Leben dem Schiff nicht anzuvertrauen. Aber er tat es doch und ging mit dem Schiff unter. Ein sehr kranker Mensch hatte von einem äußerst wirksamen Heilmittel gehört und sich beinahe überreden lassen, es zu gebrauchen. Aber er tat es nicht und sein Zustand wurde schlimmer und schlimmer. Der Hunger wird nicht dadurch gestillt, dass du beinahe gegessen hättest. Und der Durst wird nicht dadurch gelöscht, dass du beinahe getrunken hättest. Beinahe wäre der Verbrecher nicht hingerichtet worden, aber trotz des Beinahe war er bald ganz tot. Ein Mensch, bei dem nicht viel fehlt, dass er Christ würde, wird ganz verdammt. Der Umstand, dass ihm nicht viel fehlt, rettet nicht. Es ist so überaus schmerzlich, dass das Leben Gottes und das Licht Gottes und der Himmel Gottes vielen entgeht, obgleich gar nicht viel daran fehlte, dass sie alles voll und ganz hatten. Es liegt nur an ihrer Entscheidung. Ich denke, die Illustrationen von Charles Haddon Spurgeon sind den meisten von euch sehr bekannt. Warum? Weil wir sie vor 8 Tagen hier von dieser Kanzel gehört haben. So endete die letzte Predigt und es ist recht und billig, dass diese Predigt mit diesen sehr guten Illustrationen wieder beginnt, weil der Abschnitt, den wir uns heute anschauen, ist im gleichen Kontext, ist im gleichen Sinnabschnitt und enthält die ähnlichen Aussagen des Herrn Jesus. Ich habe die Predigt der Predigttext steht in Lukas 11, heute die Verse 24 bis 28. Und ich habe die Predigt unter den Titel gestellt, ein halber Glaube führt in das ganze Verderben. Lesen wir zunächst den Text aus Lukas 11, die Verse 24 bis 28. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Und dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, böse als er, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Ich bete noch kurz mit uns und dann schauen wir uns den Text an. Vater im Himmel, es ist dein Wort und wir danken dir, dass du Segen auf dein Wort gelegt hast, dass es nicht leer zurückkehrt. Ich bitte dich um viel Gnade für das Reden, für die Auslegung, dass es dir Ehre macht, wirklich dem Sinn entspricht, was dein Sohn gesagt hat, aber dass es auch jeden, der hört, segnet, dir zum Wohlgefallen. Amen. Es handelt sich bei dem heutigen Text um ein Gleichnis. Also die Verse 24 bis 26 sind ein Gleichnis. Der Herr Jesus hat sehr viel in Gleichnissen geredet. Ich war selbst überrascht, aber in den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, hat der Jesus 1/3 seiner Rede in Gleichnissen verfasst. Die Zählungen gehen ein bisschen auseinander, aber wir haben wahrscheinlich bis zu 35 oder mehr Gleichnisse in diesen ersten 3 Evangelien. Was ist also ein Gleichnis? Und diese Definition werdet ihr während der Predigt ein paar Mal hören. Deswegen hört jetzt schon gut zu, aber es kommt noch häufiger. Ein Gleichnis ist eine lebensnahe Geschichte, die eine geistliche Wahrheit illustriert. Ein Gleichnis ist eine lebensnahe Geschichte, die eine geistliche Wahrheit illustriert. Das Wort Gleichnis vom Griechisch Parabole kommt aus 2 Worten, para und bole. Para heißt neben, gleich, und bole vom Werfen, daher kommt auch das englische Bowling, also ballo heißt neben, werfen oder stellen. Das heißt, in Gleichnissen werden Wahrheiten aus dem alltäglichen Leben oder aus dem praktischen Bereich den geistlichen Wahrheiten nebenangestellt, um diese zu illustrieren. Ja, du möchtest etwas verdeutlichen, deswegen eine geistliche Wahrheit aus der Bibel verdeutlichen und deswegen nimmst du ein Beispiel aus dem praktischen Leben. Der Herr Jesus nimmt Beispiel aus dem praktischen Leben, um so die geistliche Wahrheit zu illustrieren, indem er das damit vergleicht. Das ist in der Regel anschaulich, das ist in der Regel auch gut zu merken, in der Regel auch leicht zu verstehen, weil es Dinge und Tätigkeiten des alltäglichen Lebens sind, wie zum Beispiel Geld verdienen oder der Broterwerb allgemein oder zwischenmenschliche Beziehungen. Also der Herr Jesus hat meistens sehr, sehr praktische, lebensnahe Beispiele genommen, um eben seine Wahrheit, seine Botschaft, die er gerade den Menschen weitergab, zu illustrieren. Unser Gleichnis hier in Lukas 11 fällt dort buchstäblich aus dem Rahmen. Denn ich denke, das fällt den meisten schon beim ersten Lesen auf. Das ist kein Gleichnis aus dem alltäglichen Leben, jedenfalls nicht aus unserem alltäglichen Leben, dass ein Dämon einen Menschen besetzt, diesen verlässt und nachher mit 7 weiteren Dämonen zurückkehrt. Warum ist dieses Gleichnis so außergewöhnlich und schwer verständlich? Ja, einmal, weil es dieses Dämonenbesetztsein, Gott sei Dank, in der heutigen Zeit, in unseren Breitengraden, längst nicht so häufig gibt, wie damals zur Zeit Jesu in Israel. Ich werde nicht müde zu erklären, dass es dafür auch eine Begründung gibt. Im Jahre Null sozusagen setzt der über tausende von Jahren verheißene Messias, der Erlöser der Welt, der dem Satan, der Schlange, den Kopf zertreten wird, seinen Fuß auf diese Erde. Und dann dürfen wir einmal raten, wo Satan und seine Dämonen, seine Mächte, alle Kraft versammeln werden. Dort, wo der Sohn auftritt. Und deswegen haben wir in den Evangelien wirklich ein häufiges Antreffen von Dämonen. Ich will damit nicht sagen, dass es heute keine Dämonen, kein Besessensein mehr gibt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor ein paar Wochen hatten wir einen Bericht von einer Missionsreise aus der Ukraine und es kann sehr gut sein, dass diese Frau tatsächlich unter einem Dämon litt. Das gibt es heute noch. Wir reden heute Morgen, obwohl das Gleichnis davon spricht, nicht so sehr über Dämonen, wo sie herkommen, was sie tun, sind gefallene Engel und man bekommt sie auch nicht wie eine Grippe, sondern man muss sich diesen finsteren Mächten bewusst öffnen. Aber weil es eben nichts Alltägliches mehr ist, kommt uns dieses Gleichnis schon relativ fremd vor. Es ist deswegen auch schwierig, dieses Gleichnis, weil es stellen sich unwahrscheinlich viele Fragen. Warum verlässt ein Dämon seine Behausung und kehrt dann doch wieder zurück? Warum findet er das Haus leer, gekehrt und geschmückt, als er zurückkehrt? Warum nimmt er 7 weitere Dämonen mit sich, die böser sind als er selbst? Und warum ist es dann mit dem Menschen ärger, schlimmer als am Anfang? Ich denke, ihr versteht, das ist nicht einfach, darüber zu reden. Ja, für die Zuteilung trotzdem dankbar, Martin. Aber es ist eine Herausforderung und deswegen wird ein Großteil dieser Predigt sich damit beschäftigen, gemeinsam dahin zu kommen, zu sagen, jawohl, das meinte der Herr Jesus. Ich könnte euch jetzt einfach in einem Satz die Auflösung bringen, die man im Studium dieses Textes finden kann und sollte, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, es ist viel wertvoller, euch als Gemeinde mitzunehmen, auf diesen Prozess, auf diesen Weg zu dem Schluss zu kommen, wo ihr dann alle hoffentlich sagen könnt, ja, das stimmt, das macht Sinn oder das hat Sinn. Deswegen hat der Herr Jesus dieses Gleichnis benutzt. Vielleicht erstmal ein Hinweis zur Auslegung. Ich habe euch gesagt, die Definition kommt häufiger. In Gleichnissen werden biblische Wahrheiten illustriert, indem man Wahrheiten aus dem alltäglichen Leben nimmt und sie daneben stellt. Ja, also, dass man aus dieser Analogie lernen kann. Demnach ist es wichtig zu verstehen, wenn ein Gleichnis für eine biblische Botschaft ist, dann muss ich verstehen, was ist die biblische Botschaft, die der Herr Jesus gerade als Thema hat. Wir werden niemals zu einer gesunden Auslegung des Gleichnisses kommen, wenn wir nicht verstehen, von was der Herr Jesus gerade hier lehrt und redet. Wenn wir nur das Gleichnis, so wie ich es gerade gemacht habe, isoliert lesen, die Verse 24 bis 26, dann kann ich sehr kreativ werden, euch alles Mögliche zu diesem Gleichnis erzählen, aber das ist nicht gut, ja, es ist eine Zielverfehlung, denn Gleichnisse, denkt nochmal dran, per Definition, sind eine praktische Illustration einer biblischen Wahrheit, die gerade gelehrt wird. Also muss ich mich auf der Suche nach der biblischen Wahrheit machen, um wirklich das Gleichnis, wenn es so schwer ist wie in diesem Fall, verstehen zu können. Es ist nicht das Ziel, den Elementen dieses Gleichnisses irgendeine Bedeutung zu geben. Das ist nicht das Ziel. Und das ist leider ein Klassiker. Das passiert ganz oft, dass Ausleger sich ein Gleichnis vornehmen und dann jedem Element dieses Gleichnisses irgendeine Bedeutung geben. Das kann im schlimmsten Fall wirklich fatal sein. Ja, weil wir dann Dinge lehren, die der Herr niemals lehren wollte. Das Gleichnis, ich werde mal ein bisschen deutlicher, und ich überziehe jetzt, ja, ihr müsst mich dann später auch im Kontext zitieren. Das Gleichnis enthält nicht die Wahrheit. Das Gleichnis ist eine Illustration für die Wahrheit. Versteht ihr? Deswegen ist es nicht unsere Aufgabe, jetzt diese drei Verse zu zerlegen, sondern wir müssen verstehen, was wollte der Herr Jesus illustrieren. Deswegen ist, wie so oft, der Kontext sehr entscheidend. Welche biblische Wahrheit soll gelehrt werden und mit Hilfe dieses Gleichnisses illustriert werden? Und das ist der Klassiker, dass, wie gesagt, der Kontext nicht beachtet wird, dass demzufolge die geistliche Wahrheit, die gerade gelehrt wird, und deswegen habe ich auch die Einleitung von Manuel benutzt, weil der Herr Jesus hat jetzt nicht das Thema gewechselt. Das, was er vorher gelehrt hat, illustriert er jetzt mit einem Gleichnis. Die geistliche Wahrheit muss rausgearbeitet werden. Und wie gesagt, ein klassischer Fehler ist, dass man jedem Detail in dem Gleichnis dann versucht, irgendeine Bedeutung zu geben. Nein, das Gleichnis ist ein Gleichnis für die Wahrheit, die vorher gelehrt wurde. Aber das Gleichnis selbst soll nicht buchstäblich zerlegt und ausgelegt werden. Ich werde gar nicht müde, euch das noch mehrmals während der Predigt zu sagen, weil ihr findet das Land auf, Land ab, gerade in konservativer christlicher Literatur, dass Ausleger gerade zur Höchstform auflaufen und diese Gleichnisse dann mit irgendwelchen, ich würde sagen, sehr kreativen Bedeutungen füllen, und das Ganze gerät dann mehr zu einer Märchenstunde als zu einem Dienst am Wort Gottes. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ein ganz kurzes Gleichnis finden wir in Markus 13, Vers 33 und 34. Ihr könnt es gerne aufschlagen, Markus 13, 33 und 34. In Markus 13 heißt es, seht zu, das sind Jesu Worte, wie immer, seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Kontext ist nicht schwer, wenn man die Verse vorher liest. Der Jesus redet von seiner Wiederkunft, von seinem zweiten Kommen. Und er warnt seine Zuhörer und sagt, seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann diese Wiederkunft sein wird. Ist eine einfache Botschaft, oder? Wir sollen wachsam sein. Wir sollen treu sein. Wir sollen bei der Arbeit gefunden werden, weil wir wissen nicht, wann er kommt. Wir sollen nicht müßig gehen oder schläfrig sein, sondern wir sollen wachsam sein, denn der Herr kann jederzeit wiederkommen. Und Vers 34 kommt jetzt das Gleichnis zu dieser Wahrheit, die er im Vers 33 gelehrt hat. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. Das ist wirklich leicht zu verstehen, oder? Vers 33, die Botschaft, ich komme wieder, ihr wisst nicht wann, nur der Vater weiß die Stunde, deswegen bitte seid wachsam. Und jetzt in Vers 34, das Gleichnis dazu. Da gibt's Wachleute, die müssen auch wachen, weil sie nicht wissen, wann der Feind kommt. Oder da gibt's Arbeiter, die müssen auch wachsam sein, weil sie nicht wissen, wann ihr Chef um die Ecke kommt. Das ist ein Gleichnis, okay? Jetzt könnte ich, bei dem einfachen Beispiel wird das sehr deutlich, jetzt könnte ich hingehen und könnte mir zu allem Möglichen hier in diesem Gleichnis noch irgendwas ausdenken. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, das Haus, wo sie wachen sollen, das ist die Gemeinde. Das ist gar nicht die Botschaft. Der Herr Jesus lehrt gar nicht gerade über die Gemeinde. Weil ich könnte dann zu dem Trugschluss kommen, da steht ja, der Herr verlässt das Haus. Der Herr hat die Gemeinde verlassen. Wirklich? Nein. Der Herr hat die Gemeinde nicht verlassen. Der Herr lebt in seiner Gemeinde. Er lebt sogar in dir, der du den Leib Gottes hier auf der Erde, den Leib Jesu hier auf der Erde bildest. Das ist Unsinn, wenn ich jetzt das Gleichnis nehme und versuche, das Gleichnis buchstäblich auszulegen. Oder ich könnte einen Unterschied machen zwischen den Arbeitern und den Wachleuten. Da werden noch Arbeiter genannt im Vers 34 und Wachleute. Da gibt es also in der Gemeinde Leute, die müssen arbeiten und die anderen, sie sind nur dazu da, zu warten, wann der Herr Jesus kommt. Das ist Unsinn. Das versteht ihr auch sofort, dass das Unsinn ist. Aber an anderer Stelle kaufen wir den Auslegern diesen Unsinn ab. Da werden Gleichnisse zerlegt und zu jedem wird irgendeine Bedeutung reingefügt. Und das ist Unsinn. Das Gleichnis ist ein Gleichnis für die Wahrheit, die an der Stelle gelehrt wird. Deswegen bitte nicht das Gleichnis auslegen, sondern die Wahrheit auslegen. Und das Gleichnis ist ein Bild für diese Wahrheit. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass wir so mit Gleichnissen nicht umgehen dürfen. Ein Gleichnis enthält, das habe ich schon gesagt, streng genommen nicht die Wahrheit, sondern es illustriert die im Kontext gelehrte Wahrheit. Und genau so auch hier jetzt in Lukas 11. Wir haben eben das Gleichnis einmal gelesen. Manche von euch kennen es eigentlich auch ganz gut, weil es schon ein sehr schwieriges Gleichnis ist. Ja, das sind meistens diese Worte Jesu, wo man durchliest und sagt, puh, Herr, von was redest du? Was meinst du? Ja, also um euch ein bisschen aufzumuntern vielleicht. In meiner stillen Zeit, ich denke, ich übertreibe nicht, habe ich am meisten Probleme, diesen Effekt, ja, was meinst du, bei den Worten des Herrn Jesus in den Evangelien. Ja, bei Paulus fällt es mir oft viel leichter nachzuvollziehen, wo er gerade ist mit seinen Gedanken. Aber das passiert mir häufiger der Stille, wenn ich die Worte Jesu in den Evangelien lese. Wo bist du jetzt? Ja, weil er scheinbar einfach öfters mal einen Sprung macht als Paulus, der so ganz logisch A, B, C, der kann gar nicht anders. Ja, gut, mir fällt jetzt wieder mal eine Illustration ein. Der Dale, der war vielleicht eher wie der Herr. Aber das versteht ihr jetzt nur, wer den Dale kennt. Der Dale hat A gepredigt, dann hat er C gepredigt und dann war er bei B. Und ich war manchmal total verloren. Und dann geht einer aus der Predigt und sagt, boah, war das gut. Ja, gut, das Gleichnis haben nur wenige verstanden. So, Lukas 11, die Verse 24 bis 26, dürfen wir jetzt nicht hingehen und mit meinem Einfallsreichtum irgendwas auslegen. Ja, zum Beispiel, da nimmt der Dämon 7 weitere Dämonen mit. 7 ist eine ganz wichtige Zahl, die Zahl der Vollständigkeit. Ja, also bestimmt, und ihr Lieben, das habe ich in einem wirklich guten, zuverlässigen, bibeltreuen Kommentar gelesen. Diese 7 Dämonen, die stehen bestimmt im Gegensatz zu den 7 Geistern aus Offenbarung 1, Vers 4. Wirklich. Ja, wie kommt man da drauf? Da kann man nicht drauf kommen, es sei denn, man ist sehr kreativ. Und ich wehre mich vehement während der Predigt, das merkt ihr, gegen solche Auslegungsmethoden. Wisst ihr warum? Es ist nicht nur ein Missbrauch am Wort Gottes, sondern ihr werdet in die Irre geführt und werdet dumm gehalten. Ihr hört dann diesen Auslegern zu und denkt ständig, boah, es ist gut, aber ich wäre da nie drauf gekommen. Kein Wunder, da kann man auch nicht drauf kommen, da muss man kreativ sein. Ja, das wollte aber der Herr nie sagen. Der hat nicht an die 7 Geister Gottes aus Offenbarung 1 gedacht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir kommen gleich zu dem Thema. Ja, nicht jedes, das ist ein Klassiker, nicht jedes Detail in diesem Gleichnis muss jetzt irgendwie mit einem Sinn belegt werden und ausgelegt werden. Ich gebe euch mal ein klassisches Beispiel, was der Kirchenvater Origenes mit dem barmherzigen Samariter gemacht hat. Ihr kennt alle, wir haben es erst vor kurzem gepredigt, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ja, der Samariter, der hat eine Bedeutung. Der hat sich erbarmt. Das sollte beispielhaft sein. Für die Botschaft ist übrigens, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber das ist einer der Gleichnisse, die am häufigsten missbraucht wird. Ich lade euch einfach mal ein, das müsst ihr aber zu Hause machen. Lest mal Lukas 10, lest mal dieses Gleichnis und lest den Kontext, was der Herr Jesus eigentlich lehren wollte. Und dann werdet ihr feststellen, puh, die meisten Auslegungen, die gehen eigentlich am Thema vorbei, weil die versuchen, das Gleichnis auszulegen und scheren sich ganz wenig um das, um was es eigentlich geht. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Das ist eigentlich der Kontext. Was hat Origenes, der bestimmt auch sehr viel Gutes als Kirchenvater getan hat, geschrieben? Er behauptete, dass der Mann, der halbtot da liegen gelassen wurde, Adam war. Der Räuber war der Teufel und seine Dämonen. Der Priester, das Gesetz, die Leviten, die Propheten, der barmherzige Samariter war Christus, das Tier war der Leib Christi, das Gasthaus die Kirche und die 2 Denare waren Gott der Vater und Gott der Sohn. Sehr kreativ, aber es hat nichts mit dem Gleichnis wirklich zu tun, warum der Herr Jesus dieses Gleichnis gegeben hat. Das Gleichnis ist ein Gleichnis für die Wahrheit, die in dem Kontext gerade gelehrt wird. Was müssen wir also jetzt als erstes tun, wenn wir dieses zugegeben schwierige Gleichnis aus Lukas 11, 24 bis 26, wirklich gut verstehen wollen. Was müssen wir als erstes tun? Welche Frage müssen wir stellen? Wir müssen die Frage stellen, Herr Jesus, was lehrst du gerade? Was ist die geistliche Wahrheit, die du illustrieren willst? Und dann komme ich auch in gutes Fahrwasser. Dann kann ich auch das Gleichnis gut verstehen. Also wir müssen den Kontext erfassen. Der Kontext wurde das letzte Mal schon gelehrt und ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr den Kontext an der Stelle noch nicht gut erfasst, dann könnt ihr auch eine Parallelstelle lesen. Ja, denn die Ereignisse in den Evangelien sind oft synoptisch erklärt, also das heißt Matthäus, Markus, Lukas, teilweise auch Johannes, obwohl er nicht typischerweise so ist wie die ersten drei, die kann man leichter parallelisieren. Johannes ist manchmal ziemlich extra, weil er doch eine andere Perspektive hat. Aber wenn man nun schon den Vorteil hat und hat Berichte mehrfach im Neuen Testament, ja, und so ist es auch hier. Wir haben diesen Bericht von diesem Gleichnis von Lukas 11, den finden wir auch bei Matthäus 12. Dann ist es doch sinnvoll, auch mal zu Matthäus 12 zu gehen. Ich will damit nicht sagen, dass der Text hier in Lukas 11 erst dann vollmächtig ist und Wert hat, wenn wir ihn im Licht von Matthäus 12 auslegen. Versteht ihr? Das wäre schon bibelkritisch. Das Wort ist Wort. Lukas hat Wort Gottes geschrieben und das hat Vollmacht für sich. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn wir wirklich den gleichen Bericht zweimal haben und der eine noch ein paar mehr Details gibt, die in die gleiche Richtung gehen, also nicht auf einmal was ganz anderes sagen, ja, hervorragend, dann kann ich mich natürlich auch dieser Information bedienen. Was ist der Kontext hier in Lukas 11? Dann denken noch mal einfach an die Predigt, die Manuel uns letzten Sonntag gebracht hat. Ich gehe mal zurück zum Vers 14. Der Herr Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Manuel hat euch auch sehr gut erklärt, was das Besondere daran war, dass der Herr Jesus nicht irgendeinen Dämon ausgetrieben hat, sondern einen stummen Dämon. Warum? Weil Dämonenaustreibung, weil es damals halt häufiger war als heute, das habe ich euch erklärt, Dämonenaustreibung auch von den Pharisäern vollbracht wurde, aber immer nach einer Methode. Sie mussten Kommunikation mit dem Dämon aufnehmen, mussten in der Kommunikation mit dem Dämon, der benutzte die Stimmbänder des Besessenen, den Namen des Dämonen rausfinden und mit Hilfe des Namens haben sie ihn tatsächlich ausgetrieben. Das war die übliche Methode damals, vor 2000 Jahren, die bei den Pharisäern bekannt war. Aber wenn der Dämon stumm war, konnte man das alles nicht. Man konnte keinen Kontakt mit ihm aufnehmen, man konnte den Namen nicht herausfinden, ergo konnte man ihn nicht austreiben. Und weil dem so war, haben die Pharisäer die Lehre entwickelt, wenn jemand einen stummen Dämon austreiben kann, das muss wahrlich der Messias sein. Weil das ist was Außergewöhnliches, das haben wir nie gehabt. Und ähnlich verhielt es sich mit einem Blindgeborenen und ähnlich verhielt es sich auch mit einem aussätzigen Juden. Ja, nicht jemand, der Aussatz grundsätzlich hatte, sondern mit einem aussätzigen Juden, der geheilt wurde. Dann sagten die Pharisäer ganz klar dem Volk, wenn das passiert, das muss der Messias sein. Jetzt passiert das alles vor den Augen des Volkes und vor den Augen der Pharisäer. Und was machen die Pharisäer? Sie stellen sich noch nicht mal zu ihrer eigenen Lehre, sondern sie lehnen diesen Messias ab und verführen das ganze Volk und sagen, dieser Mann, der das tut, der treibt diesen Dämon, das ist jetzt Verse 15 und folgende, mit dem obersten der Dämonen, mit dem Beelzebul aus. Und das ist super böse. Wisst ihr, warum das böse ist? Nicht nur, weil sie dem Herrn Jesus unterstellen, er hätte den höchsten der Dämonen, das war dumm. Das sagt der Herr Jesus ihnen. Ein Haus, was mit sich selbst entzweit ist, kann nicht bestehen. Wenn der Teufel seine eigenen Dämonen austreibt, dann ist irgendwas ganz faul. Da stimmt eure Logik nicht. Das wirklich Böse an diesem Wort war, Johannes 3, Nikodemus war einer von den Pharisäern. Der kommt zum Herrn Jesus in der Nacht und er sagt zu ihm, Herr Jesus, wir wissen, dass du von Gott geschickt bist. Wir wissen, dass du was Besonderes bist. Denn kein Lehrer kann das tun, was du tust. Wir, sagt er, die Pharisäer, wir wussten das. Und wissentlich lehnen sie diesen Messias ab. Das ist extrem böse und sie verführen das Volk, ja, das teilweise unwissende Volk, diesen wahren Messias, den eingeborenen Sohn Gottes, der für die Schuld der Welt, für deine und meine Schuld ans Kreuz gegangen ist, sie verführen das Volk hinter sich her und wollen ihnen die Augen verblenden, dass sie nicht zum lebendigen Glauben an den Messias kommen. Das ist drastisch. Und so eine drastische Sünde musste auch drastisch begegnet werden. Das hat alles der Manuel das letzte Mal gepredigt. Sie haben, das ist die unvergebbare Sünde, die diese Generation von Juden vollbracht hat. Sie haben ihn abgelehnt und deswegen kam ein Gericht über sie 40 nach Christus. Und genau in diesem Kontext, ihr Lieben, wir denken uns jetzt nichts Neues aus, genau in diesem Kontext legen wir jetzt dieses Gleichnis aus. Der wahre Gegenstand dieses Gleichnisses ist der Konflikt mit den Pharisäern. Ich habe es genug erklärt, ich gehe mal ein bisschen schneller weiter, denn sie lehnten ihn ab. Und genau diesen Kontext finden wir auch wieder, wenn wir das gleiche Gleichnis, was zweimal aufgeschrieben wurde, in Matthäus 12 anschauen. Und das bitte ich jetzt, dass ihr Matthäus 12 aufschlagt und wir gemeinsam Matthäus 12 lesen, ab Vers 43. Und ihr werdet feststellen, es sind fast die gleichen Worte. Ja, das ist eine Parallelstelle, das ist das gleiche Ereignis, wird jetzt nur von einem anderen Evangelisten, von dem Jünger Matthäus berichtet. Da heißt es in Matthäus 12, Vers 43, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Seht ihr? Fast die gleichen Worte wie bei Lukas 11. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hin, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Bis dahin fast Wort für Wort genau das gleiche Gleichnis. Aber jetzt hört. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Und das ist ein Hinweis, den wir aus Lukas so nicht hören. Das ist kein Widerspruch, das ist eine Ergänzung. Und ich möchte euch jetzt aufzeigen, warum das hundertprozentig zu der Botschaft passt, die der Herr Jesus gerade gepredigt hat. Weil, denkt nochmal an den Anfang, was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist eine bildhafte Rede, eine Illustration für eine biblische Wahrheit, die an der Stelle gerade gelehrt wird. Was meint er also mit dieser Generation, mit diesem Geschlecht? So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Um das zu verstehen, schauen wir uns was an? Den Kontext. Ja, kann sich jemand noch an, wer war schon hier in der Bibelgemeinde Nordrhön, als Tim Kelly dieses Seminar Bibellesen mit Gewinn durchgeführt hat? Mach richtig die Hände hoch, will mal sehen, wie viele da waren. Das heißt, wir sollten den Tim Kelly bald wieder einladen, weil es meldet sich kaum jemand, das ist schon lange her. Wer da hier dabei war, der kann sich daran erinnern, Tim Kelly hat ganz viel Wert auf den Kontext gelegt und hat gesagt, den Kontext erlangt ihr oft durch prüfendes Lesen. Und beim prüfenden Lesen müsst ihr zum Beispiel auf Wiederholungen achten. Ja, wenn ein Wort wieder oder ein Thema wieder und wieder vorkommt, dann hat das wahrscheinlich was mit dem Kontext, mit dem größeren Thema dieses Abschnitts zu tun, oder? So, und genau das machen wir jetzt hier. Dann müsst ihr durch. Jetzt lesen wir Matthäus 12 in seinem Kontext von Vers 38 an. Und ich bitte euch, achtet mal, das ist jetzt die Hilfe für euch, achtet mal nur auf ein Wörtchen, nämlich auf das Wort Geschlecht. Okay? Prüfendes Lesen. Welche Worte kommen häufiger vor? Jetzt machen wir das. Und ich sag's nochmal, Klammer auf, was wir hier gerade machen, ist genau das, was ich diese Woche gemacht habe. Ich nehme euch einfach mit in die Studierstube und zeige euch, wie man mit diesem Gleichnis umgeht. Da heißt es ab Vers 38, dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Denkt nochmal dran, ja, das ist nicht am Anfang des Lebens und des Auftretens des Herrn Jesus, das ist am Höhepunkt. Ja, die hatten schon x Zeichen von ihm gesehen und jetzt verlangen die noch ein Zeichen. Haben ja schon echte Zeichen gesehen, nach ihrer Überzeugung, echte Zeichen. Er hat ja Blindgeborene sehend gemacht, er hat Aussätzige geheilt und er hat einen stummen Dämon ausgetrieben. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen, also er selbst, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Er redet von seiner Grablegung und Auferstehung. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie, die Männer von Ninive, taten Buße auf die Predigt Jonas hin und siehe, mehr als Jona ist hier. Vers 42, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht, zum 3. Mal das Wort Geschlecht, und wird es verdammen. Die Königin von Saba ist hier die Rede, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn es kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Und dann geht er hin, nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang sein. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Zum 4. Mal dieses Wort Geschlecht. Wenn wir 4-mal in diesem Kontext das Wort Geschlecht hören, dann müssen wir uns Gedanken machen, Herr Jesus, von was redest du? Denn offensichtlich bezieht er ja das Gleichnis auf dieses Geschlecht. Er sagt doch, so wird es diesem bösen Geschlecht ergehen. Es geht nicht um irgendeinen Menschen. Es geht auch nicht, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, um moralisch gute Menschen, die sich selbst erlösen wollen. Das ist die klassische Auslegung für dieses Gleichnis in der konservativen Literatur. Ja, das ist einer, der strengt sich an, der kehrt und fegt sich selber, aber das bringt nichts. Wenn er den Heiligen Geist nicht hat, ja, dann wird er nicht erlöst. Das ist die klassische Auslegung dieses Gleichnisses. Und ich behaupte, und ihr prüft es bitte, die ist total falsch. Denn allein schon der Vers 45, die Worte des Herrn Jesus, widersprechen dieser Auslegung, denn er sagt, dieses Gleichnis bezieht sich auf dieses böse Geschlecht, von dem ich schon vorher 3-mal geredet habe. Bei den Männern von Ninive und bei der Königin von Saba und von diesem bösen Geschlecht, die jetzt noch ein Zeichen fordern. Also, dann schauen wir uns das Geschlecht an. Das Wort Geschlecht im griechischen Genea wird leider in den deutschen Übersetzungen, ich habe mir viele angeschaut in der Vorbereitung, in fast allen tatsächlich mit Geschlecht übersetzt. Man muss es aber nicht mit Geschlecht übersetzen. Man darf es auch mit Genea Generation übersetzen. Daher haben wir, ja, so ähnlich wie Bowling, ja, da haben wir Deutschen das Wort, das Fremdwort Generation von Genea. Okay? Also es kann Geschlecht bedeuten, es kann aber auch Generation bedeuten. Und das wirft ein ganz anderes Licht auf diese Stelle. Der Herr Jesus redet nicht einfach nur von Geschlecht, schon gar nicht von Mann und Frau. Ich hoffe, das ist jedem klar geworden. Ja, er redet auch nicht von dem Geschlecht Israels, allgemein, alle Juden zu aller Zeit, sondern er redet von diesem Geschlecht, von dieser Generation von Juden, die zu der Zeit des Herrn Jesus lebten. Woran kann man das sehen? Am Kontext. Dieses Geschlecht fordert ein Zeichen und diesem Geschlecht, dieser Generation, wird kein Zeichen mehr gegeben werden, außer noch ein Zeichen. Welches? Dem Sterben und der Auferstehung des Herrn Jesus. Wann war das? Zu der Generation der Juden, die damals lebten. Dieses Geschlecht wird verdammt werden beim Endgericht. Warum? Weil mehr hier ist, sagt der Herr Jesus. Hier, jetzt. Mehr ist hier. Ich bin nämlich da. Ich bin ein bisschen mehr als Jona. Und ihr antwortet nicht auf mein Licht, was ich euch gebe vom Vater. Deswegen werdet ihr verdammt werden. Ihr, dieses böse Geschlecht, sprich diese Generation von Juden, die zu dem Zeitpunkt gelebt haben. Und die Königin von Saba wird euch, diese Generation von Juden, wird euch verurteilen. Sie war Heidin. Sie kannte eigentlich von Natur aus nicht den Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und sie kam nach Jerusalem, sah die Herrlichkeit Gottes aufgrund der Herrlichkeit, die Gott dem König Salomo gegeben hatte, und sie pries Gott darüber. Fand zum Glauben über dieses Zeugnis. Das war wenig Licht, viel weniger Licht, als dass der Messias leibhaftig auftritt, der Sohn Gottes, und bezeugt den Vater. Und dieses Geschlecht lehnt, im Gegensatz zu dieser Königin von Saba, die so wenig Licht hatte, lehnt den Herrn Jesus ab. Und jetzt zum 4. Mal redet er mit diesem Gleichnis, was wir in Lukas 11, das ist unser Text, gelesen haben, redet er von diesem bösen Geschlecht. Das ist der Mann, was sinnbildlich, ja, jetzt will er eine Botschaft illustrieren, einen Dämon hatte, der Dämon ist rausgegangen, das wurde nicht neu besetzt, dieser Mann, ja, nicht mit dem, jetzt füge ich schon einen Heiligen Geist, und der Mann, dieser Dämon kehrt zurück und nimmt noch 7 böse Dämonen mit sich und es wird diesem Mann, diesem Geschlecht noch ärger gehen als am Anfang. Also wir sehen, es gibt, ich muss beim Reden auch immer ein bisschen blättern, ja, ihr seht, wenn wir die Parallelstelle Matthäus 12 anschauen, dann fällt noch viel mehr Licht auf den Kontext. Erstens, er hat ganz klar erklärt, der Herr Jesus, dieses Gleichnis, unser Gleichnis heute Morgen von Lukas 11, hat nichts mit einem moralisch guten Menschen zu tun, der sich anstrengt, der religiös ist und der sich selbst erlösen will. Ist eine schöne Auslegung, passt auch hier und da. Aber es ist ein Missbrauch am Wort Gottes. Der Herr Jesus sagt selber, es hat mit diesem bösen Geschlecht, mit dieser Generation von Juden zu tun, die mich abgelehnt haben. So, und wie können wir das jetzt verstehen? Und jetzt ist es meines Erachtens nach nicht mehr schwer zu verstehen. Der Herr Jesus hat vor seiner Ankunft diese Generation von Juden vorbereitet mit Johannes dem Täufer. Der Johannes der Täufer ging zu diesem Geschlecht, zu dieser Generation von Juden und sollte der Vorläufer sein, sollte diese Generation von Juden vorbereiten, der nach mir kommt. Das ist der Menschensohn, das ist der eingeborene Sohn Gottes. Er hat es buchstäblich mit Fingerzeig gesagt, das ist das Lamm Gottes. Ja, für uns bedeutet das nicht viel, aber für einen Juden und einen Juden der damaligen Zeit, der jedes Jahr treu das Passamahl gefeiert hat und der das hochgehalten hat, diese Geschichte aus dem Auszug aus Ägypten, für den war das glasklar. Das ist das Lamm Gottes. Das soll meine Schuld jetzt endgültig tragen. Mit dem Blut des Lämmchens habe ich immer nur die Schuld bedeckt. Aber jetzt kommt der die Schuld wirklich wegnimmt. Und Johannes reinigt sozusagen dieses Volk. Er bereitet es vor. Ja, es ist leer, es ist geschmückt, es ist vorbereitet. Und was macht diese Generation? Sie lehnen ihn ab. Sie verwerfen ihn. Sie sagen sogar, der ist dämonenbesetzt. Deswegen kann er so tolle Dinge tun. Und da sagt der Herr Jesus, dieser Generation wird es ärger gehen als vorher. Und genau so ist es auch passiert. Stellt euch diese Generation vor der Ankunft des Herrn Jesus vor. Ja, sie waren unter römischer Besatzungsmacht, aber sie hatten extrem viel Freiheiten. Die hatten einen Sanhedrin. Das war ihre Regierung und die konnten so ziemlich machen und tun, was sie wollten. Todesurteile konnten sie nicht aussprechen, aber alle anderen Urteile konnten sie aussprechen. Das heißt, sie hatten eine eigene Gerichtsbarkeit. Die hatten Jerusalem, was in seiner vollen Blüte der herodianischen Zeit immer noch dort stand. Der Tempel war da. Ein Stein war auf dem anderen. Das Opfersystem, und das ist der Mittelpunkt Israels, das Opfersystem war voll intakt. Das war der Moment, wo der Herr Jesus auftrat. Das Volk, diese Generation von Juden, lehnt ihn ab. Und was passierte dann? Das war die Predigt vom letzten Mal und ich habe euch gesagt, wir haben keinen neuen Kontext. Deswegen habe ich die gleiche Einführung benutzt. Das Gericht musste kommen über diese Generation von Juden. Und am Ende war es für sie ärger als am Anfang. Warum? Weil die Römer, sie sind ja haben sich gegen Rom erhoben, 70 nach Christus oder 40 Jahre nachdem der Herr Jesus hier auf der Erde war. Und daraus folgte, dass Rom seine Truppen geschickt hat nach Israel und sie haben Jerusalem so verwüstet, dass buchstäblich, was auch angekündigt war, kein Stein des Tempels auf dem anderen mehr war. Dieser Tempel wurde abgebrannt, das Gold lief in die Ritzen und die Menschen damals haben tatsächlich jeden Stein umgedreht, also buchstäbliche Erfüllung, um noch an das letzte Gold zu kommen, was an diesem Haufen zu finden war. Und da war nichts mehr übrig, außer dem, was einige von euch schon mit ihren Augen gesehen haben, der Klagemauer. Ja, das ist eine Grundmauer, wenn ihr so wollt, von dem Tempelberg. Aber da ist nichts mehr übrig von diesem Tempel. Das Opfersystem war zu Ende. Und nicht nur das, diese Generation von Juden wurde über die ganze Erde zerstreut. Es gibt fast nichts Schlimmeres, als dass ein Geschlecht, ja, in dem Fall ein Volk, meine ich damit ein Volk, über die ganze Erde zerstreut wird. Ja, Gott sei Dank hat Gott immer noch einen Plan mit diesem Volk, deswegen hat es sich nicht aufgelöst. Aber das ist die Bedeutung, diese einfache Bedeutung dieses Gleichnisses. Das wird, wie der Jesus in Matthäus 12 gesagt hat, es wird diesem Geschlecht, dieser Generation von Juden, wird es ärger gehen als am Anfang. Warum? Weil sie waren vorbereitet, gekehrt, geschmückt und sie haben mich nicht angenommen. Sie haben mich verworfen. Und deswegen wird es schlimmer werden. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, ich habe euch das vorher an x Beispielen deutlich gemacht, jetzt über die Zahl 7 nachzudenken, warum das 7 Dämonen sind. Und warum die böser sind, ja, das ist ziemlich offensichtlich, weil es noch schlimmer wurde am Ende. Versteht ihr? Aber bitte jetzt nicht das Gleichnis interpretieren und auslegen. Das Gleichnis ist eine Illustration für die Wahrheit, die der Herr Jesus lehrt. Und die Wahrheit ist, es ist eine ganz ernste Warnung an diese Generation von Juden. Was ihr macht, ihr seid vorbereitet, ihr habt mehr Licht als die von Ninive, als die Königin von Saba und ihr verwerft mich aufgrund eines Dämonenbesessenseins. Mit euch wird der Ausgang schlimmer sein als der Anfang. Jetzt werdet ihr sagen, boah, so viel Arbeit für so eine einfache Bedeutung. Na, nicht ganz. Zum einen habe ich die Hoffnung, dass es euch hilft, in Zukunft mit Gleichnissen besser umzugehen. Denn ich sage euch kein Geheimnis, auch wir haben hier schon manchmal ein bisschen Unsinn erzählt von der Kanzel, weil wir angefangen haben, den Gleichnissen irgendwelche Bedeutungen zuzuschreiben. Nein, die Gleichnisse sind eine Illustration für die Wahrheit, die im Kontext gelehrt wird. Und bitte macht nicht mehr daraus. Ja, und ihr sollt mündige Leser sein, ihr sollt Beröa-Christen sein. Ihr müsst auch die hier auf der Kanzel oder hinter der Kanzel stehen, ihr müsst die auch prüfen, ob es sich so verhält. Das ist hoffentlich schon mal ein Nutzen von dieser Predigt, dass wir besser mit dem Wort Gottes lernen, umzugehen. Aber ich dachte mir, und das passt auch, wir haben noch ein paar Minuten, wir können jetzt auch nicht so auseinandergehen, ja, und einfach sagen, ja, war gut, jetzt das macht richtig Sinn, jetzt verstehe ich jedes Wort dieses Gleichnisses, was vorher noch so schwer war. Es muss doch auch eine Anwendung für uns heute drin sein. Und ich denke, es ist auch eine Anwendung, und zwar eine sehr, sehr ernste Anwendung für uns heute, in dieser Botschaft des Herrn Jesus zu finden. Denn, schaut jetzt nochmal diese Generation von Juden an, damals, über die der Herr Jesus hier dieses Gleichnis redet. Und wir können von dieser Generation lernen, wie man es nicht tun sollte. Diese Generation von Juden hat Licht bekommen. Viel Licht sogar. Und sie haben, mit Licht meine ich Offenbarung, sie haben verstanden, Mensch, der da vor uns steht, das ist der Sohn Gottes, der von sich selbst sagt, ich bin gekommen, um den Weg zu bahnen. Ja, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die haben damals Licht bekommen. Heute sitzen vielleicht auch manche, ich hoffe, es sind nur sehr, sehr wenige, aber vielleicht sitzen auch heute manche hier im Raum und haben Licht bekommen, die verstehen in ihrem Herzen, Mensch, das ist eigentlich wahr, was die hier jeden Sonntag predigen. Das stimmt. Oder vielleicht auch hier, die ja vor den Bildschirmen sitzt, ja, und das jetzt oder später verfolgt. Vielleicht geht dir das so, wie der Generation damals. Eigentlich weiß ich tief in meinem Herzen, das, was da gepredigt wird, das ist die Wahrheit. Dieser Jesus Christus von Nazareth war nicht nur ein Gutmensch, der war wirklich der Sohn Gottes. Eigentlich weiß ich das. Und eigentlich weiß ich auch, dass der für die Schuld der Welt gestorben ist. Und eigentlich weiß ich auch, dass der begraben wurde und auferstanden ist. Und weißt du was? Wenn du das weißt, aber nicht glaubst, dass das für dich persönlich geschehen ist, dann gehst du genauso verloren wie die Menschen damals, die den Herrn Jesus abgelehnt haben. Das ist eine sehr, sehr ernste Botschaft für jeden Tag dieses Zeitalters. Der Herr bietet auch heute noch sein Licht an. Römer 1, die Herrlichkeit Gottes wird in dem Gemachten geschaut. Wenn du dich angesprochen fühlst, ja, dann vielleicht zum Beispiel über die Schöpfung. In der Schöpfung kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen, unmissverständlich. Da kannst du so viel von Evolution dichten und erfinden, wie du willst, ja, was auch wissenschaftlich gesehen ein großer Unsinn ist. Die Herrlichkeit Gottes wird in dem Gemachten gesehen. Gott offenbart sich lautstark durch die allgemeine Offenbarung. Und wenn du heute hier in diesem Raum sitzt und auf dich das zutrifft, was ich eben gesagt habe, du glaubst das alles im Sinne von für Wahrheiten, für Tatsachen, hast es aber nie persönlich für dich in Anspruch genommen, dann ist es mit dir noch ärger. Weil dann hast du die besondere Offenbarung. Du hast das Evangelium gehört. Aber das Evangelium hören und nicht für sich in Anspruch nehmen, rettet niemanden. Zu wissen, dass das Medikament hilft, aber es nicht einnehmen, rettet niemanden. Zu wissen, dass dieses Boot schadhaft ist, aber doch irgendwie versuchen, ans andere Ufer zu kommen und dabei unterzugehen, das rettet niemanden. Die Botschaft zu kennen, aber nicht sich mit seinem ganzen Leben darauf werfen, rettet niemanden. Vielleicht hindert dich deine eigene Gerechtigkeit, weil du denkst, ach, ich schaff's doch irgendwie, ich bin ja getauft und ich bin gefirmt oder konfirmiert, irgendwie wird das schon werden. Ja, das haben die Pharisäer damals auch gedacht. Die waren sehr religiös. Die saßen immer vorne in der ersten Reihe im Tempel. Aber die gingen in die ewige Verdammnis, wenn sie nicht das Opfer Jesu für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Wenn Gott so viel aufwendet und seinen eigenen Sohn hingibt und du dieses Opfer nicht für dich persönlich annimmst, was willst du dann bitteschön bringen? Und das ist eine ernste Warnung, noch heute. Denen, die haben, denen wird gegeben werden. Die, die rettenden Glauben haben, denen wird auch mehr Glauben noch gegeben werden. Aber die, die das, was sie haben, nicht nutzen, denen wird selbst das, was sie haben, genommen werden. Und ich bitte dich heute Morgen, egal wo du zuhörst, ob du hier im Raum bist oder ob du später oder jetzt über den Livestream zugeschaltet bist, wenn du zu den Menschen gehörst, die das Evangelium verstanden haben, es sogar für wahr halten, aber es aus welchem Grund auch immer nicht annehmen, ich bitte dich mit den Worten des Herrn Jesus und mit der Dringlichkeit dieses Gleichnisses, mach das heute fest, mach das jetzt fest. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst keine Formel sprechen, es braucht auch kein Übergabegebet, es braucht diese rettende Buße. Und diesen rettenden Glauben in deinem Herzen, für den du dich entscheiden musst. Du sollst umkehren. Du musst Buße tun und sagen, jawohl, das ist der Christus, der auch für nicht nur die Schuld der Welt, für meine Schuld gestorben ist. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ja, eigentlich was meine Eltern mir schon so viele Jahre, jetzt bin ich so im Teenie-Alter, was meine Eltern mir schon so viele Jahre vorleben und sagen, eigentlich haben sie ja recht. Aber niemals könnte ich denen jetzt recht geben, was sollen denn meine Freunde von mir denken. Ihr Lieben, Menschenfurcht ist kein guter Ratgeber. Menschenfurcht ist eine Falle. Wenn du weißt, was wahr ist, dann folge dem Herrn Jesus. Tu Buße und glaub an den Herrn Jesus. Heute. Und wenn du Angst hast, deine Freunde zu verlieren, dann sage ich dir eins. Wahrscheinlich sind das gar keine Freunde. Wenn sie dich ablehnen, weil du dich zum Herrn Jesus stellst, dann sind das gar keine echten Freunde. Am Ende, wir haben ja noch zwei Verse, gibt es da noch eine Frau, die sagte aus der Volksmenge mit ihrer Stimme und spricht, Vers 27, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Jetzt fragen wir uns, was soll denn das? Ich sage euch meine Meinung, auf dem Berg sterbe ich jetzt nicht und ich weiß nicht genau, warum diese Frau das redet, aber die Frau, die war so beeindruckt von dem Herrn Jesus, und das, die bringt jetzt einfach, es tut mir leid, vielleicht sehe ich es in der Ewigkeit und dann werde ich eines Besseren belehrt, aber das ist einfach ein bisschen Lobhudelei. Glückselig, ja, dieser Leib, der diesen Herrn, diesen großartigen Lehrer, der diese Worte zu uns spricht, jetzt zu uns geredet hat. Und diese Brüste, die dieses Kind sogen, ich kenne das Deutsche nicht, ja, ziehen durfte. In meinen Augen, ich will nicht sagen, das war ein Ablenkungsmanöver, aber das war ein Stück weit Lobhudelei. Das ist meine Interpretation. Ich sterbe nicht auf dem Berg, ja, wenn ich Unrecht habe. Das ist auch nicht der Kern des Abschnitts. Warum? Weil der Herr Jesus fängt sie buchstäblich ein. Er sagt nämlich im Vers 28, gewiss. Also er widerspricht ihr nicht. Ja, das stimmt. Maria ist eine besondere Frau. Sie ist ja besonders gesegnet, dass sie diesen Samen Gottes, der vom Heiligen Geist gezeugt wurde, in diese Welt tragen durfte. Das ist was Besonderes. Trotzdem brauchte auch sie einen Erlöser, wie sie selbst bezeugt hat in ihrem Lobpreis. Das ist mein Heiland, das ist mein Erlöser. Auch Maria brauchte das. Und deswegen sagt der Herr Jesus zu Recht, gewiss. Doch, und das ist fast wie eine Widerrede jetzt gegen diese Frau, doch glückselig, viel glückseliger als die Maria bist du, wenn du das Wort Gottes nicht nur hörst, sondern es auch tust. Und was ist das Wort jetzt hier im Kontext? Nicht irgendetwas, ja, gute Werke tun oder sich anstrengen oder nicht stehlen, nicht lügen, nicht morden. Ja, das ist auch alles Wort Gottes. Aber dieses Wort Gottes jetzt hier im Kontext heißt, ich bin der Messias. Ich habe mich euch angeboten. Ich habe euch das größte Licht gegeben, was überhaupt in diese Finsternis scheinen kann. Aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Wenn du das Wort Gottes tun willst, dann musst du persönlich das annehmen. Wir sind zum Glaubensgehorsam verpflichtet. Ja, ich will nicht einen Rückfall bringen in eine alte Botschaft von mir, wo ich gesagt habe, evangelisieren ja, aber nicht anbiedern. Ja, der Herr Jesus hat alles getan. Wir müssen jetzt tun. Und wir müssen diese Entscheidung für ihn treffen und sagen, du bist der Christus. Du bist der eingeborene Sohn Gottes. So wie es die Jünger tun durften, so wie es der Hauptmann am Kreuz tun durfte, so wie es der Nikodemus, der in Johannes 3 zu ihm kommt und sagt, wir wissen, dass du ein besonderer Mann bist. Wie es der Nikodemus beim Tod des Herrn Jesus bezeugt hat, weil er ja 100 Pfund von dem Balsam Kräutern gebracht hat, der war tatsächlich zum Glauben gekommen. Glückselig, die das Wort Gottes hören und doch befolgen. Der Herr Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du dieses Wort hörst und befolgst, dann bist du glückselig. Der Jesus von sich selbst sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Ja? Der wird ewig leben, wenngleich er auch diesen physischen Tod stirbt. Das Wort Gottes, was du glauben und tun sollst, ist, ich bin die Tür. Und wer durch mich eingeht, Johannes 10, Vers 9, der wird errettet werden, der wird ein- und ausgehen und der wird Weide finden. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen, der du hier vielleicht sitzt, als junger Mann, als junge Frau oder der du zugeschaltet bist, ich möchte dir dieses Gleichnis zurufen, reagiere auf dieses Licht, was du heute bekommen hast oder schon jahrelang von deinen Eltern bekommen hast. Mach das heute, denn es gibt eine Progression, eine Entwicklung zum Ärgeren. Das ist dieses Gleichnis. Wenn du den Herrn Jesus wissentlich verwirfst, kann es sehr, sehr böse mit dir enden. Nah dran sein allein reicht nicht. Gläubige Eltern allein reichen nicht. Jesus für etwas Besonderes halten reicht nicht. Ein halber Glaube führt ins ganze Verderben. Mach ganze Sache mit dem Herrn Jesus. Reagiere, wenn du das gehört hast in deinem Herzen, reagiere auf sein Reden. Tu Buße und glaub an ihn als dein Lamm Gottes, was deine Schuld getragen hat. Amen. Amen. Lass uns noch aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du über Jahre hier warst und dieser Welt das Licht gebracht hast. In deinem Licht erkennen wir das Licht, Herr. Erkennen wir unsere Sündhaftigkeit, unseren Mangel, Herr, unsere Mangelhaftigkeit. Und wir danken dir so sehr, dass Errettung allein aus Gnade und allein durch Glauben ist. Danke, dass heute noch Gnadenzeit ist. Danke, dass jeder, der dieses Licht sieht, darauf reagieren darf, das annehmen darf für sich persönlich, Buße tun darf über seine Schuld, glauben darf, dass du allein diese Schuld ans Kreuz von Golgatha getragen hast und dass du jetzt unsere Gerechtigkeit bist. Dass wir ja Frieden haben dürfen mit einem heiligen, lebendigen Gott, weil du dich für uns verwendet hast am Kreuz von Golgatha. Danke für dein Wort, danke auch für diese sehr ernsten Worte an die Generation damals, dass es auch ein zu spät gibt, gerade wenn man Licht hat und das Wort verstanden hat und nicht darauf reagiert. Und ich bitte dich herzlich für jeden, der dieses dein Wort hört, dass ja, du ihm diese Gnade schenkst, dass er reagiert, dass er ganze Sache mit dir macht, dass er dich annimmt als seinen Herrn und Heiland, dir zur Ehre. Hab Dank für dein Wort und deine Gnade. Amen.